NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Wo steht der Staat Israel in seinem 70. Jahr? Am 14. Mai 1948 verlas David Ben-Gurion die Unabhängigkeitserklärung Israels, fußend auf dem UN-Teilungsplan, den die Juden akzeptiert hatten, die Araber aber nicht. 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet, sagte der erste Premierminister des jüdischen Staates damals. Größer als Hessen ist Israel auch heute nicht, doch aus dem winzigen Agrarstaat ist die zweitwichtigste Hightech-Metropole nach dem Silicon Valley geworden. Politisch ist Israel eine lebendige Demokratie, doch der Konflikt mit den Palästinensern siecht ohne jede Perspektive dahin bis zum nächsten Clash, während der nach regionaler Vorherrschaft strebende Iran dabei ist, sich im benachbarten Syrien mit Stützpunkten in Grenznähe festzusetzen. Seit einigen Tagen eskaliert der Konflikt. Ich habe heute Morgen mit dem Historiker Michael Wolfson gesprochen. Er hat mehrere Bücher über Israel verfasst. Ich habe ihn gefragt, wie sicher oder wie bedroht Israel in seinem 70. Jahr ist.
Israel ist nach wie vor bedroht. Es ist stärker als zum Zeitpunkt der Gründung, aber die Bedrohung besteht und das Stichwort dazu heißt Iran.
Der Iran ist in welcher Hinsicht vor allen Dingen für Israel bedrohlich?
In doppelter Hinsicht, erstens konventionell und zweitens atomar. Konventionell, weil das iranische Militär unmittelbar vor der israelischen Haustüre ist, Stichwort Syrien, wo der Iran inzwischen zahlreiche Militärstützpunkte mit Söldnern aufgebaut hat.
Der Konflikt ist ja jetzt in den letzten Tagen eskaliert und Israel hat gezielte Angriffe auf iranische Stützpunkte in Syrien unternommen. Warum will Israel jetzt diese Auseinandersetzung auf die Tagesordnung setzen? Warum wartet es nicht, bis der Iran irgendwas macht?
Das hat weniger mit dem Atomabkommen zu tun, welches Trump gekündigt hat, sondern mit der unmittelbaren konventionellen Bedrohung durch den Iran an der syrisch-israelischen Grenze.
Israel hat ja das Atomabkommen mit dem Iran immer kritisiert. Was ist eigentlich sein Hauptproblem mit diesem Abkommen?
Erstens die Laufzeit. Das Abkommen war auf 10 Jahre begrenzt. Punkt 2, das Abkommen enthält keine Einschränkung der Raketenentwicklung durch den Iran, weder bezüglich der Mittelstreckenraketen noch der Langstreckenraketen. Drittens, das Aufheben der Sanktionen hat Milliardenbeträge in die Kassen des Iran sprudeln lassen. Davon hatte aber die Bevölkerung nichts. Stattdessen hat der Iran seine Expansion im Nahen Osten verstärkt. Und hier gibt es einen zeitlichen Zusammenhang. Im Juli 2015 wurde das Atomabkommen geschlossen. Dann also die Eskalation, vor allem im syrischen Bürgerkrieg, mithilfe des Iran. Das wiederum löste die riesige Flüchtlingswelle nach Europa und Deutschland aus. Und Sie sehen, dass es hier einen zeitlichen und dadurch auch inhaltlichen Zusammenhang gibt zwischen dem Iran-Abkommen, der Intensivierung des Krieges in Syrien, dem Ansteigen der Flüchtlingsnot und dann eben die unmittelbare Betroffenheit von Deutschland und Europa.
Herr Wolfson, ein anderes Thema. Sie sind 1947 in Tel Aviv geboren. Ihre Eltern kehrten mit Ihnen nach Deutschland zurück, als Sie Grundschüler waren. Später haben Sie 3 Jahre lang von 1967 bis 1970 als Wehrpflichtiger in der israelischen Armee gedient. Worin sehen Sie denn den Hauptunterschied zwischen dem Land, das Sie als Soldat erlebten, und dem heutigen Israel?
Es ist ein völlig anderer Staat, eine völlig andere Gesellschaft. Das kann man in einigen Stichworten zusammenfassen und da ist der Einschnitt das Jahr 1977. Was ist da passiert? Die traditionell sozialdemokratisch-sozialistische Dauerregierung ist zu Ende geführt worden durch den israelischen Wähler. Das bedeutete eine allmähliche Entwicklung zu einer liberalen Volkswirtschaft statt einer staatlich interventionistisch sozialdemokratisch geprägten Volkswirtschaft, das heißt stärkere Privatinitiative. Und heute ist Israel praktisch ein turbokapitalistischer Staat, for better or for worse. Die Schere zwischen Arm und Reich ist größer denn je, aber unter dem Strich geht es auch den unteren Einkommensgruppen in Israel erheblich besser als vorher.
Kommen wir kurz auf die Siedlungen zu sprechen. Israel will einerseits das besetzte Westjordanland nicht annektieren, weil es dann nämlich zu einer arabischen Mehrheit in der israelischen Bevölkerung käme. Zugleich entstehen weiter neue Siedlungen, die Israels Ansehen in der ganzen Welt beschädigen. Warum deckt die Regierung diese sogenannten wilden Siedlungen? Was hat sie davon?
Die wilden Siedlungen sind überhaupt kein Problem. Die sind immer wieder geräumt worden, sind auch quantitativ und geografisch unbedeutend. Es geht in erster Linie um die Siedlungsgürtel im Bereich von Jerusalem und nordöstlich von Tel Aviv. Dort leben ungefähr 3/4 aller Siedler. Bei allen bilateralen israelisch-palästinensischen Gesprächen und auch den internationalen Verhandlungen über eine wie auch immer geartete Lösung des Palästina-Konfliktes besteht Übereinkunft, dass diese großen Siedlungsblöcke Israel zugeschlagen werden und Israel dafür in ungefähr gleicher geografischer Ausdehnung Gebiete den Palästinensern gäbe, die dann einem Palästinenserstaat zugeschlagen werden sollten.
Herzlichen Dank. Wo steht Israel 70 Jahre nach der Staatsgründung? Das war der Historiker Michael Wolfsohn. Die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen zeigt zurzeit die bundesweit erste Ausstellung über Kinder in einem Konzentrationslager. Dazu gleich mehr. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Julien Chaim Soussan aus Frankfurt am Main den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Reformationstag am 31. Oktober soll nach dem Willen der niedersächsischen Landesregierung von diesem Jahr an neuer gesetzlicher Feiertag in dem Bundesland werden. Das Kabinett beschloss am Dienstag, einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Landtag einzubringen. Die niedersächsische Landesregierung habe sich bei ihrer Entscheidung von der protestantischen Prägung Norddeutschlands leiten lassen, sagte ein Sprecher. Der Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen wiederholte seinen Protest gegen den Plan. Verbandspräsident Michael Fürst erklärte, eine Entscheidung des Landes für den 31. Oktober wäre eine Belastung für das christlich-jüdische Verhältnis. Er verwies auf die judenfeindlichen Ausfälle des Reformators Martin Luther. Er halte die Begründung der Landesregierung für vordergründig und fadenscheinig, sagte Fürst. Die Zahl antisemitischer Straftaten ist 2017 mit 1.504 Fällen um 2,5% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dabei sei der überwiegende Teil dieser Straftaten weiterhin dem rechten Spektrum zuzuordnen, erläuterte Bundesinnenminister Horst Seehofer bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik in Berlin. Seehofer bedauerte, dass viele Opfer antisemitischer Straftaten sich derzeit scheuten, die Taten bei der Polizei anzuzeigen. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, hat alle Christen aufgerufen, antisemitischen und rassistischen Äußerungen und Taten in aller Schärfe zu widersprechen. Mit Blick auf die alarmierende Zunahme antisemitisch motivierter Angriffe sei dies nötiger denn je, sagte er gestern Abend beim Katholikentag in Münster. Sternberg äußerte sich bei der traditionellen christlich-jüdischen Gemeinschaftsfeier des Katholikentags. Die Veranstaltung sei eine Bestätigung für die guten, gewachsenen Beziehungen zwischen Juden und Christen in Deutschland und habe für Besucher und Mitwirkende der Katholikentage einen hohen Stellenwert, sagte Sternberg. Während der Feier hielt auch Rabbiner Andreas Nachama aus Berlin eine Ansprache. Mehr als 2000 türkische Juden haben in den vergangenen 2 Jahren die portugiesische Staatsbürgerschaft beantragt. 2015 hatte die Regierung in Lissabon sephardischen Juden die Möglichkeit gegeben, sich um diese zu bewerben. Bisher gingen mehr als 12.000 Anträge ein. Aus keinem Land kamen mehr als aus der Türkei, wie die portugiesische Botschafterin Paula Leal da Silva in Ankara mitteilte. Die Zahl türkischer Bürger jüdischen Glaubens ist seit Jahren stark rückläufig. Soweit die Meldungen.
Was erlebten Kinder in Konzentrationslagern? Unter den rund 120.000 Inhaftierten im Konzentrationslager Bergen-Belsen waren auch etwa 1.500 Kinder, so viele wie in keinem anderen Lager. Denn Bergen-Belsen hatte neben dem Männer- und dem Frauenlager auch ein Austauschlager. Hier waren zum Teil jüdische Familien, die als Geisel festgehalten wurden, um sie eventuell gegen inhaftierte Deutsche im Ausland austauschen zu können. Nun beschäftigt sich eine eindrückliche und beklemmende Ausstellung in der Gedenkstätte zum ersten Mal in Deutschland mit dem Schicksal jener Kinder. Michael Hollenbach berichtet.
Dieses Lied, eine Aufnahme der BBC, sangen niederländische Kinder kurz nach der Befreiung des Lagers durch britische Soldaten. Eines der historischen Dokumente, die in der Ausstellung Kinder im KZ zu hören und zu sehen sind. Einer, der die Befreiung als 8-jähriger Junge erlebte, ist der aus der Slowakei stammende Ivan Levkovic, dessen jüdische Mutter mit ihm überlebte. Er erzählt von den letzten Tagen im Lager.
Das, was mich die größte Schwierigkeit gemacht hat, war selbstverständlich die Durst. Und das, was mir in Erinnerung bleibt, ist diese Feuerlöschbecken. Die waren voll Wasser, aber es schwammen dort Leichen. Und ich wollte trinken von dem. Und da meine Mutter hat gesagt, das ist, was du nicht darfst.
Ivan Levkovic, der später als Professor für Medizin an der Universität Basel forschte, berichtet, dass seine Mutter versucht hatte, ihn immer mit Rechenaufgaben abzulenken.
Wenn man lernt, spürt man nicht den Hunger. Man spürt den Durst, das kann man nicht unterdrücken, aber Hunger spürt man nicht. Wenn man sich konzentriert, wie viel ist 7 mal 8, dann in dem Moment hört auf Gedanke auf Essen.
Diana Grink ist die Kuratorin der Ausstellung. Sie hat sich mit unterschiedlichen Aspekten des Alltaglebens und Überlebens der Kinder befasst, auch mit dem Spielen.
Die Kinder waren mehr oder weniger den ganzen Tag sich selbst überlassen und haben sich natürlich irgendwie mit dem auseinandergesetzt und mit dem beschäftigt, was um sie herum war. Und dabei sind dann Spiele entstanden, wie zum Beispiel Jude und Nazi zu spielen oder Leichen zu zählen, zu sagen, wer traut sich diese und diese Leiche mal anzufassen.
Kinder im KZ, das ist eine Ausstellung, die den Besucher emotional aufwühlt. Jens Christian Wagner, Geschäftsführer der Stiftung Niedersächsischer Gedenkstätten, weiß um die Risiken der Präsentation.
Risiken dergestalt, dass das Thema Kinder auch überemotionalisiert werden kann. Und Überemotionalisierung führt immer zur Abwehr und verhindert das, was wir eigentlich wollen, nämlich Reflexion, das Nachdenken über die Geschichte.
Ein Teil der Ausstellung befasst sich mit dem Schicksal jener Kinder, die sehr früh von ihren Eltern getrennt wurden und deshalb später nichts über ihre Wurzeln wussten.
Die zum größten Teil als Waisen durchs Leben gehen mussten nach dem Krieg, von einem Pflegeheim in das nächste geschoben wurden und tatsächlich haben eine ganze Reihe von Kinderüberlebenden noch nicht einmal gewusst, wer sie eigentlich sind. Sie wussten noch nicht mal ihren Namen. Diese Kinder sind schwer traumatisiert durchs Leben gegangen und viele belastet es bis heute.
Child Survivors wie Ivan Levkovic haben ihre ersten Lebensjahre lange Zeit verdrängt.
Jahrzehnte später, selbstverständlich schon voll im Beruf, da wollte ich nicht, dass man mich als Opfer sieht. Der arme Mann, der hat viel gelitten und so. Ich habe nie etwas über das erzählt.
Bis zur Geburt seiner Enkel. Dann konnte und wollte er von der Kindheit im KZ erzählen. Heute ist er glücklich, dass die Gedenkstätte Bergen-Belsen das Schicksal dieser Kinder im KZ in einer Ausstellung präsentiert.
Die Ausstellung Kinder im KZ Bergen-Belsen ist bis zum 30. September in der Gedenkstätte Bergen-Belsen zu sehen. Der Eintritt ist frei. Für uns berichtete Michael Hollenbach. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Julien Chaim Soussan aus Frankfurt am Main.
Der Talmud weist darauf hin, dass das Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, nur ein einziges Mal in der Tora steht. Das Gebot aber, den Fremden zu lieben, findet sich ganze 36 Mal. So beispielsweise, wenn ein Fremder in eurem Lande weilt, so sollt ihr ihn nicht kränken. Gleich dem Einheimischen unter euch sei euch der Fremde, der bei euch weilt, und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn Fremdlinge wart ihr im Lande Ägypten. Ich bin der ewige euer Gott. Das erste Buch Moses endet mit der Familiengeschichte von Abraham, Isaak und Jakob in Ägypten. Das zweite Buch, in dem erstmalig von den Kindern Israels als Volk berichtet wird, beginnt mit ihrer Versklavung. Aus dieser schrecklichen Erfahrung leitet die Tora eine Handlungsmaxime ab. Ihr wisst, wie es ist, ausgegrenzt und unterdrückt zu werden. Begeht nicht denselben Fehler. Dennoch bleibt die Frage, wieso ist es nötig, dies so oft zu wiederholen? Es ist eine gängige Annahme, dass die Menschheit die einzige Lebensform sei, die Mitglieder ihrer eigenen Spezies ermordet. Doch Anthropologen haben seit längerem das Gegenteil bewiesen. So erzählt der Affenforscher Richard Wrangham folgende Begebenheit. Zwei Alpha-Männchen eines Rudels Schimpansen haben miteinander konkurriert, worauf sich die Gruppe aufteilte. Innerhalb kürzester Zeit wurden Reviere markiert und an den Grenzen patrouilliert. Wer von den anderen diese Grenze übertrat, wurde angegriffen. Schließlich kam es sogar zu gezielten Angriffen. Binnen 3 Jahren hat die eine Gruppe die andere besiegt. Mehr als ein Drittel der Schimpansen starb infolge der Gewalt durch die eigenen Artgenossen. Es scheint also, dass auch wir genetisch dazu ausgelegt sind, den Fremden als potenzielle Bedrohung zu empfinden und zu misshandeln. Zumal mehr als 99% unserer Gene mit denen der Schimpansen identisch sind. Dieses Verhalten zieht sich durch die Menschheitsgeschichte. Je stärker eine Gruppe zusammenwächst, umso größer wird ihre Fremdenfeindlichkeit. Die gemeinsame Identität ergibt ein Gefühl von Wir und das steht scheinbar zwangsläufig gegen die anderen. Umso beeindruckender also die Forderung der Tora. Eine starke eigene Identität, liebe deinen Nächsten, gepaart mit der Kampfansage an die Fremdenfeindlichkeit, liebe den Fremden. Diese jüdische Sicht des universalen Partikularismus, wie es der ehemalige Oberrabbiner Englands Jonathan Sacks nennt, findet seinen Ursprung bereits in der Weltschöpfung. Die Tora beginnt eben nicht mit Abraham oder dem jüdischen Volk, sondern mit Adam. Wenn einer zum anderen kommt und sagt, ich bin mehr wert als du, denn mein Vater war ein König und deiner nur ein Sklave, kann der andere erwidern, aber mein Urgroßvater und dein Urgroßvater waren ein und dieselbe Person. Hier geht es also um die Gleichwertigkeit jeden Lebens, unabhängig von Herkunft, Ethnie oder Religion. Diese Erkenntnisse sind brandaktuell, leider. Wir leben in einer Zeit, in der 2 Strömungen das jeweilige Uns stärkt, indem sie ihre Anhänger gegen die jeweils anderen aufhetzt. Zum einen ist da der gewalttätige Islamismus, der seine Wahrheit der Welt mit roher Gewalt aufzwingen möchte. Alle Mittel zu diesem Zweck sind so scheinbar zu rechtfertigen. Kriege, Terroranschläge und sogar Selbstmordattentate. Zum anderen sind es die Rechtspopulisten, die jeden Fremden unter Generalverdacht nehmen, er oder sie würde die idealisierte eigene Gesellschaft bedrohen. Daher gilt heute, wie vor 3500 Jahren, als die Kinder Israels die Tora erhalten haben. Wie frei eine Gesellschaft wirklich ist, lässt sich daran ermessen, wie sicher ihre Minderheiten leben können. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Julien Chaim Soussan aus Frankfurt am Main.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.